HR3, der Gast des Tages. Musiker, Schauspieler und Schlagzeuger der besten Band der Welt. Bela B.
Ja, so schnell sind wir hier bei HR3. Eben noch gehört den Live-Mitschnitt von gestern Abend auf der Bühne. An der Messe hat er gestanden, Bela B. Und die wunderbaren 17 großartigen Musiker der HR Big Band zusammen mit 11 Streichern. Und das Tolle ist, er hat ja seine Lieblingssongs in einem neuen, extra für das gestrige Konzert, da alles neu komponierten Sound präsentiert. Und das sagt Bela B. nach seinem Auftritt gestern bei HR3 at Night selbst.
Ich muss das jetzt auch mal sacken lassen. Das war so ein besonderes Erlebnis, auch für mich. Also nicht nur für die Zuschauer und mal so, wie ich das fand und geil. Also ich bin noch ein bisschen geflasht. So.
Geflasht. Also eben noch auf der Showbühne und jetzt das heutige Gespräch mit Bela B., das habe ich aufgezeichnet mit ihm zwischen den Proben am Freitag mit der Big Band und HR3 at Night. Also Bela, du kommst gerade von den Proben, oder?
Genau, lief super.
So, und jetzt lass uns mal kurz sagen, warum wir uns am Sonntag nicht live im Studio sehen. Komm.
Soll ich ehrlich sein?
Sag es einfach. Wir können das hier in Frankfurt natürlich überhaupt nicht verkraften, weil wir alle Sensibelchen sind, aber sag's.
Ihr könnt das sehr gut verkraften. Ihr habt vor kurzem den FC Bayern geschlagen, gell?
Und das ja, hat eine. Es geht um Fußball.
Eine gewisse andere Mannschaft hat das, nämlich meine Lieblingsmannschaft, ja vor einigen Jahren, vor 8 Jahren auch getan. Ja. Und hat dann ein großartiges T-Shirt gemacht. Weltpokalsieger-Besieger, genau. FC St. Pauli. Und wir sind noch 5 Spiele vom Aufstieg entfernt. Aber wir müssen jetzt also dieses neu gebaute Stadion, das da dann neu gebaut werden sein wird in der nächsten Erstligasaison meines Vereins. lange Rede, kurzer Sinn. Auf dem Weg zur ersten Liga, da will ich jetzt gegen den Erzrivalen aus Rostock dabei sein.
Oh ja, und die haben einiges vor. Also über Fußball sprechen wir noch. Ich freue mich, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Bela, du sagst ja grundsätzlich, es gibt kein Limit. Aber lass uns jetzt mal über die Zusammenarbeit mit der HR Big Band reden. Bei so einem Date, wer fragt da eigentlich wen?
Ich bin jetzt das dritte oder vierte Mal gefragt worden, ob ich was mit einem Orchester machen will. Ich habe allerdings das auch schon öfter mal in Interviews erwähnt, dass das so ein Traum von mir ist. Viele sagen immer, ich bin mit Punkrock sozialisiert worden, aber ich bin viel früher sozialisiert worden von Rockmusik, also mit Glamrock und sonst wie. Und im Fernsehen habe ich dann noch immer am Wochenende, wie hieß das, Larry's Showtime oder so eine ganz schreckliche Sendung, die lief immer vor der Muppet Show am Sonntag. Und Larry's Showtime waren immer die besten Ausschnitte aus so einer Show mit Dean Martin, Frank Sinatra und
schön,
noch so
Redpack.
Jemanden. Und das fand ich schon immer total, also besonders Frank Sinatra fand ich immer besonders und Dean Martin eigentlich auch immer besonders cool. Und habe dann irgendwann schon mal erwähnt, auch in Interviews, dass ich mir das gut vorstellen könnte. Für die Ärzte genauso wie für mich selber, einfach mal mit so einer Showtreppe und einem Orchester. Die Showtreppe
hast du ja sowieso schon.
Die hatte ich jetzt auf meiner letzten Tour, richtig.
Genau.
Und das Orchester jetzt allerdings ohne Showtreppe.
Und wie ist das dann? Also manchmal hat man ja diesen Wunsch und dann ist er in der Wirklichkeit, ist das gar nicht so toll. Wie ist es denn jetzt nach den Proben gelaufen?
Naja, die Proben sind unglamouröser, als man sich das vorstellt. Ne? Also die Jungs kommen in Jeans und Sandalen quasi mit ihren Pausenbroten.
Hast du denn von dir vorher gesagt, okay, das ist das, was ich spielen werde oder wird auch Raum bleiben für Flexibilität?
Flexibilität, das ist das richtige Wort. Also wir haben gesagt, macht, was ihr wollt. Also wenn man schon Orchester hat, dann wollen wir hier nicht Classic Rock, sondern wir wollen, dass das schon so ein beiderseitiges Befruchten ist. Manche Sachen sind sehr filmmusikmäßig, manche Sachen sind Swing und manche Sachen sind halt ja ein Orchesterspiel zu Bela B.
Nun sagst du ja, okay, ich werde das nicht mehr lernen mit den Noten lesen, aber es hätte ja bestimmt mehrere Situationen gegeben, wo du es hättest lernen können. War es denn irgendwann mal notwendig?
Nee. Nicht einmal. Also diese
all die Kinder und Jugendlichen, die sich da draußen quälen, ja, mit Noten lernen. Jetzt sagst du denen, das braucht ihr gar nicht.
Das Allerschlimmste ist, dass es wurde immer, also als die Ärzte so erfolgreich waren und dann irgendwann haben gesagt, wir wollen endlich mal von euch hier die Noten haben von euren Songs, wir wollen die nachspielen. Und dann denkst du, na Mann, dann hör dir die Platte an und mach's wie wir. Wir hören uns das dann halt einfach raus. Wenn wir ein Lied nachspielen wollen, hören wir uns die Sachen raus. Nee, macht man nicht. Also nicht, wenn man Noten lesen kann. Und jetzt hat mein Manager mich überredet, ich könnte mich selber ohrfeigen dafür, dann ein Buch mit Schlagzeugnoten rauszubringen. Also wie, das ist doch so. Also,
aber das kannst du ja gar nicht schreiben.
Ich kann das gar nicht schreiben. Das hat jemand anders für mich geschrieben und ich kassiere dafür die Lorbeeren oder was. Ich finde das ganz furchtbar, ehrlich gesagt. Also deshalb haben wir auch bei unserem Notenbuch als Unterschrift gemacht, Noten, der falsche Weg zum Punkrock.
Und Musik schenkt dir was in deinem Leben?
Ultimatives Glück. Also es ist wirklich, es ist ganz klein. Du kaufst dir eine Platte und da sind 10 Songs drauf, 11 Songs und dann ist ein Song, also der Soundtrack von Crazy Heart, ne? Der Soundtrack hat einen Oscar gewonnen, zu Recht. Ja, ich habe die Platte gekauft, den Film habe ich noch gar nicht gesehen und dann legst du diese Platte auf und dann läuft da dieser Song, den Jeff Bridges auch selber singt und das ist dann ein purer Glücksmoment, als ich diesen Song gehört habe. Das ist also wirklich Glück. Das
also indem du es konsumierst, indem du es selber eben auch spielst. Ich bin ja jemand, der Musik dann als als Konsument nur wahrnimmt und jetzt nicht selber Musik produziert und herstellt und sich musikalisch ausdrückt. Aber das ist aber schon...
Aber Musik setzt ja was frei, weißt du? Also so setzt ja Gefühle frei. Also, es ist jetzt ökologisch nicht ganz PC zu sagen, aber über eine gerade Landstraße zu fahren und wirklich einfach so einen epischen Song zu hören von Muse oder so, das kann ein großartiger Moment sein. Großartiger, als es ein Konzert ist vielleicht, weißt du? So, also du alleine mit einem Song. Ich habe schon geweint, als ich einen Johnny Cash Song gehört habe und alleine halb angetrunken nach einem Konzert in einem Tourbus saß und dann liefen mir die Tränen, weil ich so gerührt war. Also Musik ist wirklich, selbst als Konsument, das Größte für mich. Und 50-60% meines Lebens konsumiere ich Musik auch nur. Sogar meistens sogar mehr.
Und gibt es also Musik, von denen du wirklich sagst, dass die begleitet dich schon, seitdem du selbst ein Teenager bist? Oder ändert sich das auch mit deinen Jahren, die du auch eben älter wirst? Oder hast du einfach Songs, von denen du sagst, das sind einfach welche, die sind mir so nah, die sind irgendwie ich?
Na, ich liebe es natürlich, Sachen neu zu entdecken. Und für mich war eine wichtige Erfahrung vor 2 Jahren, halt auch nicht immer nur nach dem Neuen zu gucken, sondern auch zurückzuschauen und Sachen zu entdecken. Ich habe, als ich das Elvis-Hörbuch für die Bear Family eingelesen habe, da hatte ich dann das Gefühl, dass ich von Elvis überhaupt nichts wusste. Aber dachte ich, ey, aber jeder Mensch weiß alles über Elvis. Ja? Und so eine öffentliche Person ist später nur Michael Jackson gewesen. Aber mitnichten und auch gerade was, es gibt so viel Musikalisches bei Elvis zu entdecken. Und nicht halt nicht nur die Hits, nicht nur die Compilations, die rauskommen, Elvis Love Songs und Elvis Sohn, sondern da gibt es so Sachen, für die er sich interessiert hat und das dann für sich zu entdecken. Ist halt, Musik ist ein Ozean, den durchzuschwimmen ein Leben nicht ausreicht.
Oh, wenn ich es nicht schon wäre, wäre ich es jetzt geworden. Spätestens jetzt. Bela B., der sieht nicht nur gut aus, der ist super nett und auch noch ein sensibler Poet, ich meine, und Punkrocker gewesen. Ich meine, Bela B. ist es einfach. Farin Urlaub und Bela B. sagen beide, wir wären nicht die Ärzte und wir wären auch nicht geworden, was wir sind und würden nicht die Musik machen, die wir machen, wenn wir Noten lesen könnten und die Musik so verklausulieren würden. Also ich wollte natürlich auch wissen von Bela B., Farin Urlaub und dich, ihr seid ja die beiden Ärzte und Köpfe der Band. Was verbindet euch eigentlich?
Naja, wir sind dann schon sehr, sehr unterschiedlich, ganz klar. Also als wir uns angefreundet haben, da waren wir 16 oder 17 und da hatte jeder was in dem anderen gesehen, was er wahrscheinlich in dem anderen noch beneidet hat oder sowas. Ja, beim Fahrenurlaub, als wir uns kennenlernten, da war der alleine 3 Monate gerade, da kam der gerade aus Sardinien. Da konnte ich mir mit 17 gar nicht vorstellen, 3 Monate wegzufahren, ja. Und er hat irgendwas in mir gesehen, oh, das ist jetzt seine Verbindung zum Punkrock, der wilde Typ und sowas. Und naja, und so hat sich das halt immer weiterentwickelt und wir sind da schon so wie so ein altes Ehepaar. Wir können so rumzicken wie Jagger Richards, aber wir können auch so schöne Musik machen wie Lennon McCartney. Wobei ich natürlich viel mehr John Lennon toll finde als McCartney. Ich glaube, Fein Olaf ist auch größerer John Lennon-Fan. Ich glaube, von McCartney können sich so wenige einigen.
Was ich irgendwie ganz spannend finde, weil man dich auch mit Punk und der Punk-Szene auch verbindet, dass du trotzdem so jemand bist, der auch solche ganz bodenständigen Sachen wie eine Ausbildung dann auch zu Ende bringt.
Ja, ja, naja, was, meiner Mutter zuliebe, ja.
Ich habe sowas auch mal gemacht, meinem Vater zuliebe, ja. Bei mir war es eine kaufmännische Lehre im Hotel. Aber ich weiß, dass solche Zeiten echt hart sind, wenn man eigentlich was ganz anderes leben möchte und ganz andere Wünsche für sein Leben hat.
Ich bin da halt hingegangen und habe das halt durchgezogen. So.
Hast du denn parallel dazu mit dem Beginn auch deiner Musikkarriere immer die Unterstützung deiner Eltern auch genießen können? Die haben sich ja früh getrennt, du warst noch sehr jung. Aber sind deine Eltern Menschen gewesen, die dein musikalisches Sein auch immer gefördert haben?
Naja, jein. Sie haben es halt nicht verstanden. Also meine Mutter... Wenn ich groß geworden bin, sie hat immer gesagt, Junge, mach doch mal was Anständiges. Sie hat ja selbst, als wir einen Plattenvertrag hatten und in der Bravo waren mit Poster und sonst wie, sind immer gesagt, ja, also meinst du denn, da hatte ich ja so einen wahnsinnig tupierten Haare. Aktuell, seit 2 Jahren machen Leute immer so alte Bilder von mir, stellen sie mal Bill Kaulitz gegenüber und sagen so, ja, du hattest also auch mal so eine Phase. Ja, nur mein Haarschnitt hat nicht so viel Geld gekostet wie der von Bill Kaulitz, egal. Auf jeden Fall, meine Mutter hat mal gesagt, ja, aber der Jan und der Hans, also Sani und Farin Urlaub, die haben noch so anständige Frisuren und willst du denn nicht auch und so? Also das war schon so ein bisschen, willst du das jetzt nur machen mit Musik oder willst du nicht parallel wenigstens noch so arbeiten?
Also eher
in deinem
zögerlich
Beruf?
Oder eher dich versuchen wieder auf diese ganz bürgerliche Bahn dann auch zu bringen?
Als wir die Ärzte aufgelöst haben, 88 war meine Mutter aber auch diejenige, die 5 Jahre gesagt hat, willst du denn nicht wieder mit dem Jan was machen? Das war doch so erfolgreich und so. Also, und als ich eine Soloplatte gemacht habe vor 3 Jahren, hat sie gesagt, aber jetzt willst du nicht die Ärzte auflösen, oder? Nein, nein, also das wäre ja dumm. Nein, will ich nicht. Also, naja.
Denkst du denn, wenn du Songs schreibst, schon an deine Zielgruppe, ja, oder an deine potenziellen Hörer, oder denkst du wirklich nur an dich?
Nee, also das
kann man dann ja leichter wahrscheinlich ausleben.
Haben das bei den Ärzten ja schon klar gemacht, dass wir, also das wäre totaler Schwachsinn. Wir wären nicht so weit gekommen, hätten wir immer das gemacht, was man von uns erwartet. Also Das fing ja schon ganz früh an. Unser erstes komplettes Album war bei einer Major-Firma, was zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht so hip war. Und die hatten natürlich eine Erwartungshaltung und der haben wir nicht entsprochen, aber wir waren dafür auch sehr günstig. Wir haben in 2 Wochen ein komplettes Album aufgenommen und gemischt und dann haben die gesagt, da haben sie uns dann halt nicht mit Qualität, aber mit Quantität überzeugt und respektive mit Effektivität überzeugt. Und so sind wir dann so ein paar Jahre eigentlich denen so durchgeflutscht und konnten immer machen, was wir wollten, ohne dass die, einmal gab es einen zaghaften Versuch, dass wir so B-Seiten von Trio mal covern sollten oder so, hier mach doch mal sowas irgendwie, aber letztendlich gab es keinen Einfluss von der Plattenfirma und diesen Fragen haben
aber
wir uns
dieses Nein eben auch durchgehalten.
Ja, ja,
Nein,
genau.
Ist ja länger als Ja, ist anstrengender.
Genau.
Ja.
An so einem Diktat ordnen wir uns bei einer Plattenfirma unter, noch den Fans.
Also und mittlerweile verkauft ihr in Eigenregie.
Ja, so? Ja, jetzt wir haben ein eigenes Label. Aber die Fans haben natürlich auch Erwartungshaltung. So ein Song wie Junge zum Beispiel, der hat ein Schema und dann sagen, oh, warum schreibt ihr nicht mehr Songs wie diese? Also wir haben einen Song wie Männer sind Schweine, den haben sie am Ballermann jahrelang gespielt. Das war 4 Jahre lang der Nummer 1 auf dem Münchner Oktoberfest und wir haben nach einem Jahr aufgehört, den live zu spielen, weil wir gesagt haben, der Song gehört uns nicht mehr. Mhm. Und das ist halt also unsere Reaktion.
Also darauf. Das beobachtest du dann eher kritisch, wenn so ein Song am Ballermann oder beim Oktoberfest.
Ja, wir haben nie wieder so einen Song geschrieben. Also ich könnte so eine Songs auch gar nicht schreiben. Fein Urlaub ist derjenige, der da eher diesen Pop-Appeal noch mehr hat als ich zumindest. Und der hat auch gesagt, also er könnte halt einen Nachfolger von Männer sind Schweine schreiben, macht er aber einfach nicht. Also das ist nicht unser Ziel, Everybody's Darling zu sein. Wir sehen das auch skeptisch, dass wir halt schon vom Feuilleton irgendwann entdeckt wurden und gleichzeitig aber auch irgendwie, also was nicht, plötzlich überall geliebt wurden. Was ja. Man hat so,
eigentlich
so
außergewöhnlich,
lange,
weil oft ist es ja so, wenn du dort getragen und gepampert wirst, dann spielt man dich überall,
komplett,
aber nicht am Ballermann.
Aber es ist so lange auf uns geschossen worden über die Jahre, also alle haben uns abgelehnt, alle fanden uns scheiße. Die Specs hat uns immer abgelehnt. Und als wir uns aufgelöst haben, haben sie uns plötzlich gefeiert und dann lauter so Kram. Und irgendwann war es den Leuten halt zu langweilig.
Aber es wird beides weitergeben.
Also ja,
es
natürlich.
Wird weiterhin ja, ja. Solo-Projekte von dir geben, von Bela, und es wird weiterhin ja. auch natürlich.
Auf jeden Fall. Also ich habe ganz viele Pläne. Aus ähnlichen Gründen, warum du viel zu Hause bist, bin ich natürlich auch viel zu Hause gerade und deshalb spiele ich halt sehr viel mehr
Was
Gitarre.
Was ist denn bei dir der Grund?
Naja, ich habe familiäre Gründe, sagen wir mal, und deshalb spiele ich sehr, sehr viel Gitarre. Genau. Und deshalb
schreibe
ich halt viel. Genau. Genau.
Bela, du machst ja nicht nur ganz viel Musik, sondern du machst auch noch viel, viel mehr. Du machst irgendwie Film und Hörbuch und Synchronisation. Und seit Neuestem spielst du jetzt auch Theater. Und zwar für das renommierte Hamburger Schauspielhaus in einer Bar. Was passiert da eigentlich genau auf den Brettern, die die Welt bedeuten?
Es ist eine 6-teilige Theatersoap. Februar war der erste Monat. Bis Juli geht's. Und ich habe im Februar halt 4-mal dieses Stück gespielt. Und am 4. Tag wurde der 2. Teil dann auch uraufgeführt, 1 Stunde später. Und der läuft jetzt gerade. Der 3. Teil ist ein Musical. Also da spiele ich nicht mit im 2. Teil. Im 3. Teil spiele ich auch nicht mit. Im 4. Teil spiele ich auch nicht mit. Ich spiele noch einmal mit bis zum 6. Teil. Ich sage aber nicht wann, weil es passen nur 50 Leute in diese Bar neben dem Schauspielhaus rein. Und dann habe ich Angst, dass da zu viele Ärzte-Fanclub-Jacken sitzen. Das wäre unfair den anderen Leuten gegenüber. Aber ich werde jetzt doch noch einmal mitspielen, weil es so einen Spaß gemacht hat. Und das Schauspielhaus hat jetzt aber aufgrund der großen Nachfrage reagiert und hat wird
die
im
in
Sommer
Hauptrolle geschrieben.
Nee, die werden im Sommer auf der Hauptbühne im großen Haus dann so Casablanca-Nächte machen, weil dieses Stück basiert auf Casablanca.
Ja, spielt's nochmal Sam.
Genau. Und da werden dann.
Aber du bist nicht Sam, der
Musiker. Ich bin eine Fantasiefigur. Die zukünftige Rolle ist eine Fantasiefigur und die Rolle, die ich schon gespielt habe, sind Fantasiefiguren, die dazu erfunden wurden.
Aber ist denn dieses Stehen auf der Bühne oder vor einer Kamera vergleichbar mit dem Stehen auf einer Konzertbühne vor deinen Fans?
Nein, gar nicht. Das ist natürlich, Schauspieler sind immer eigentlich neidisch auf Rockmusiker, weil deshalb viele Schauspieler dann, also genießen zumindest das Theaterspielen dann, weil sie dann vor Publikum agieren und halt direkte Reaktionen kommen. Mhm. Als Filmschauspieler hast du keine direkte Reaktion. Da hörst du dann nur Klappe und dann, wenn du dann, also wenn ich auf einer Musikbühne bin und so, dann bin ich natürlich der Macher und wir als Band oder ich solo gehe mit dem Publikum um und sowas. Und bei Dreharbeiten bin ich halt ein Zahnrädchen in einer großen Maschinerie. Und das macht mir halt auch Spaß. Das ist dann fast wie so ein Urlaub von der ganzen Verantwortung, die ich bei den Ärzten trage. Und das ist halt schon ein Unterschied. Und dass dieses Theaterding jetzt, das war eine Mischung, eine Melange aus beiden. Also da plötzlich vor Publikum, da hatte ich, also ich glaube, so Lampenfieber hatte ich auch schon lange nicht mehr. Wobei ich auch immer, also vor jedem Konzert aufgeregt bin.
Ja, bist du dann nervös? Wie
immer,
macht sich das
ja,
bei dir
ja.
bemerkbar?
Leute merken es mir.
Oder bist du ganz still?
Ich merke es mit mir selber klar. Ich muss dann alleine sein, eine halbe Stunde vorher.
tief durchatmen dann.
Genau.
Aber bisher muss man ja sagen, egal was du dann auch ausprobierst, es funktioniert ja. Du scheinst auch das richtige
Es gibt
Händchen
viele Missschläge. Na, es gibt
bei
viele,
den Dingen, die du
Es gibt viele Rückschläge. Also ich habe noch in erfolgreichen Kinofilmen, also außer in Glorious Bastards, was ja nur 2 Sekunden waren, da kann man von Spielen gar nicht reden, war ich noch nicht im erfolgreichen Kinofilm zu sehen. Ich war schon in etlichen Kinofilmen in irgendeiner Form zugange, aber das ist auch nicht wichtig. Es gab da viele Sachen, auf die ich sehr stolz bin und viele Sachen, wo ich sage, naja gut, das konnte man vorher nicht wissen.
Aber bist du jemand, der das Jahr durchplant? Sagst du so, das sind jetzt meine Projekte für 2010, für 2011 oder lässt du Dinge auf dich zukommen? Hast du
ich
eine
auf
Agentur, die für dich auch Dinge sucht und dir vorschlägt?
Nee, ich lasse das auf mich zukommen. Aber es ist natürlich so, dass ich bin in einer Schauspielagentur, ich habe mein Solo-Management, also meine beste Freundin macht das für mich und ich bin beim Ärztemanagement. Das sind halt schon 3 Vereine, die das zusammenkriegen müssen. Und dann bin ich noch jemand, der privat ganz viel abmacht und ganz viele Sachen macht. Und ich habe jetzt gerade für einen Kinderfilm, Teufelskicker, einen Song aufgenommen, Anfang des Jahres, in dem Film mitgespielt. Und ich mache dann selber noch so Sachen. Für die Firma Bear Family, die das Elvis-Hörbuch gemacht haben, die haben jetzt 35-jähriges Jubiläum oder so, habe ich jetzt noch einen Song selber aufgenommen und habe jetzt noch für ein 100-jähriges Jubiläum vom FC St. Pauli da noch was organisiert, eine alte Aufnahme von mir, unveröffentlicht. Und lauter so Sachen, dass ich halt permanent zu tun habe. Also ich versuche trotzdem in den Tag zu leben und nicht das vorzuplanen. Also ich weiß nicht, was im Herbst passiert, aber ich weiß, was bis Sommer passiert.
Wenn man mit Bela B. im Gespräch ist, muss man mit ihm auch über Politik sprechen, denn er sagt ganz klar, in den 80er Jahren haben wir uns Mühe gegeben, komplett unpolitisch zu sein. Das hat sich aber geändert, denn Bela sagt, in den 90ern mussten wir dann einsehen, dass wir als Musiker nicht unpolitisch sein können. Du kannst dich nicht ständig raushalten. Und ich wollte von ihm wissen, wie kommt es denn deiner Meinung nach, Bela, dass noch so oft so viele junge Leute sich immer noch wieder von dem dumpfen Rechtsextremismus verführen lassen.
Das ist halt einfach, ich kann das gut nachvollziehen, aus dem Grund, weil das gesellschaftlich so geächtet ist, ja, also du bist jetzt 15, 16 und das ist so geächtet und du rebellierst, das ist die Kinderzimmerrebellion gegen deine Eltern,
aber
gegen
Zwänge. Aber ist es denn tatsächlich geächtet?
Und sonst wie.
Wenn sie mittlerweile in so vielen kommunalen Parlamenten sitzen, wenn sie in so vielen Parlamenten im Osten und auch im Westen, ist ja in NRW
wir reden von 2 Sachen. Du hast gerade gefragt, verführbar und sowas, und das beziehe ich überwiegend auf Schüler, auf Kids, die halt da in irgendeiner Form eine Gemeinschaft sehen, die Gesellschaft in der Gesellschaft, also wie sich auch viele Rockerclubs so nennen, also du möchtest nicht mit dem Strom laufen, du suchst nach irgendwas und dann fühlst du dich möglicherweise stark, ja, einfach da, also was auch mutig da halt einfach mal dagegen zu sein und sowas. Viele von den Kids bleiben auch nicht dabei, dass diese Parteien in den Parlamenten sitzen, hat natürlich auch was mit der Situation im Land zu tun. Soziale Kälte, Unverständnis, Politikverdrossenheit, alles sowas, da kommen dann irgendwie Spacken an und reden im gestammelten Deutsch. Wobei, es gibt ja auch kluge Köpfe in diesem ganzen rechten Spektrum und die dann halt mit Modemarken und sonst wie auch mit Musik und sowas.
Ganz
die Ärzte werden ganz oft benutzt, auch in rechten Schülerzeitungen, die es gibt, zum Beispiel Jugendzeitung. Da werden Texte von uns halt aus dem Kontext gegriffen und halt einfach so umgedreht und sagen, komm, eigentlich haben wir doch nur eine andere Anschauung. Wir leben doch im selben Land und bla bla bla. Und da wird das alles so verwässert. Durch diese Verwässerung, die ist natürlich vielen dann auch nicht so recht. Also da erreichen sie dann halt hoffentlich auch eher das Gegenteil. Fakt ist auf jeden Fall, dass mir am Herzen liegt halt, was sind Kids und Jugendlichen halt einfach irgendwann zu sagen, ganz salopp, es ist total uncool, sich an irgendwelche Werte zu halten, die menschenverachtend sind und einfach, das bringt's halt einfach überhaupt nicht und hat wirklich nichts mit unserem Leben hier zu tun. Und bei, weiß ich nicht, überwiegend 1% Ausländeranteil in vielen Kommunen in diesem Land irgendwie so, ist das doch auch keine Gefahr für Arbeitsplätze oder irgendwie so, was sind das alles für blöde Argumente? Es ist doch einfach eine Umschichtung von euren Ängsten. Ich denke halt einfach, dass du bist als Musiker kein Politiker, aber wenn du eine gewisse Glaubwürdigkeit hast, schauen Leute zu dir auf und fragen genau wie du mich jetzt, sag mal, was ist denn eigentlich deine Meinung dazu? Und dann sage ich, na ey, das geht gar nicht. Das geht halt einfach nicht. Ich will das nicht.
Aber sich zu engagieren, die Stimme zu erheben, ist dir schon wichtig. Das war ja auch nicht immer so.
Naja, bei den Ärzten, also klar, wir waren, als wir anfingen, waren wir 19 und wir fanden halt diese Zeigefinger-Deutschrocker, die fanden wir halt total nervig, ja. Also die sich zu allem zu Wort gemeldet haben und sowas. Und das machen wir auch heute nach wie vor nicht. Also wir geben keine Benefizkonzerte oder wir spielen nicht auf Rock gegen Rechtskonzerten oder sowas. Das ist mir einfach alles zu zeigefingermäßig und so. Ich sage auch immer.
Hast du dann das Gefühl, du wirst für etwas benutzt, was aber an sich ja dann auch eine gute Sache ist?
Nein, warum soll ich dann auf einem Konzert stehen, wo nur Gleichgesinnte stehen und wir wir feiern uns alle dafür ab, dass wir alle gegen rechts sind. Irgendwie so lieber bin ich dann irgendwie öffentlich, also sitze jetzt hier in einer Sendung, die möglicherweise gehört wird von Leuten, die da unentschieden sind und die hören, ach, Bela B. ist dagegen, hat Argumente dagegen und sowas, dann denke ich nochmal drüber nach. Es ist wirkungsvoller, als jetzt mich eigentlich öffentlich selber dafür abzufeiern auf einer Bühne. Ja klar, wir sind alle dagegen, klar, wir haben unsere Songs und in unseren Konzerten singen die Leute Schrei nach Liebe, also der bekannteste Anti-Nazi-Song ist, den wir haben, dann alle mit und dann gibt es auch immer die Ansage, Leute, klar, hier könnt ihr alle schreien, hier stehen jetzt 10.000 Leute, geht als 10.000 Leute hin, blockiert die nächste Nazi-Demo. Ich sage jetzt extra blockieren, weil das ja neulich in Dresden mal von der Staatsanwaltschaft verboten wurde. Ja. Blockiert die nächste Nazi-Demo und seid aktiv.
Aber dann tatsächlich zu sagen, ich engagiere mich und dann sich aber auch zu entscheiden, wofür? Fällt dir das schwer? Suchst du dir Projekte aus? Also in St. Pauli bist du noch aktiv bei dem Projekt Viva Con Aqua.
Na, das ist eine super Sache.
Das ist eine super Sache. Was machst du da zum Beispiel?
Na, Viva Con Aqua wird jetzt eine Stiftung zum Beispiel und da werde ich dann einer der Stifter. Also wir sind die Stiftungsgründer. Sowas. Das macht mir Spaß. Da sind Freunde dabei und so. Da helfe ich halt mit. Ich bin Attac-Mitglied. Das habe ich dann auch aus dem Grund öffentlich gemacht, dass ich halt finde, dass das eine unterstützenswerte Organisation ist. Es ist natürlich
aber auch nicht unumstritten.
Nicht unumstritten, auch innerhalb der Ärzte zum Beispiel nicht unumstritten, ja. Aber ich finde, dass es wichtig ist, globalisierungskritisch zu sein und das ist nun mal Attac, also das steht bei denen auf den Fahnen. Ich finde viele Aktionen, die sie machen, gut und ich helfe ihnen halt nicht ganz so wirkungsvoll wie Heiner Geißler, das muss man sagen und ich promote das. Ich supporte speziell Noja, was das Jugendnetzwerk von Attac ist. Ja, bin Rockmusiker, Popmusiker, ein Medium der Jugend und deshalb denke ich halt irgendwie so, okay, sollte ich da auch tätig sein.
Also. Aber du glaubst schon, dass dir deine Fans dann natürlich auch folgen zu deinen Projekten, bei denen du dich engagierst. Das heißt ja, vielleicht ihr erreicht ja junge Wähler, vielleicht auch Erstwähler, das ist viel, viel besser, als das so mancher Politiker
auch. Das ist gar nicht so die Sache. Also so, das kann man so gar nicht sehen. Also das kann man nicht sagen, ja.
Aber willst du nicht, wenn du von etwas begeistert bist, dass auch die anderen...
Genau der Fehler. Dann wäre ich ja Politiker. Und ich sage, weil Bela B. Attac-Mitglied ist, werden alle seine Fans auch Attac-Mitglied. Das ist ja Blödsinn. Weil Bela B. Attac-Mitglied ist, setzen sich Leute, die sich für Bela B. interessieren, mit Attac auseinander. So geht's. Weißt du? Also es geht halt einfach darum, dass ich halt jetzt, bin erst Unterzeichner für 1. Mai Nazifrei, so eine Aktion. Mhm. Da geht's nur darum, dass meine Prominenz dafür genutzt wird, dass dieses Projekt mehr Öffentlichkeit bekommt. Es geht nur um die Öffentlichkeit. Und so, wenn es dann zu viel wird, ist es halt dann auch irgendwann so beliebig, also langweilig. Ach, jetzt ist die Fresse schon wieder da und die Fresse schon wieder da. Da musste man dann halt auch aufpassen.
Auch unglaubwürdig wird man dann.
Ja, dann irgendwann wird es zu beliebig und vor allen Dingen sollte ich das halt auch nicht so verquicken mit der Promotion meines eigenen Albums oder meiner Band oder sowas. Da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Ne? Mhm. Also da will ich auch nicht so Angriffsfläche bieten.
Also klare Worte von Bela B. Und auf den Eintrittskarten von den Ärzten, auf den Ärztekonzerten steht, glaube ich, immer noch, das Mitbringen von Nazis ist verboten. Bela B. habe ich gefragt, so Bela, worüber reden wir jetzt? Ja, über Comics oder über Fußball? Und dann habe ich ihm gesagt, okay, fangen wir lieber mit Comics an. Denn Bela, du liebst Comics und hattest sogar lange Zeit einen eigenen Comicverlag. Erklär mir mal die Faszination dieser Comics.
Naja, ich bin mit Comics groß geworden. Mhm. Also das ist natürlich auch Scheidungskind und dann beim Vater zu Besuch. Und der hat dann aber nicht extra Urlaub genommen, weil sein Sohn bei ihm zum Urlaub war, sondern hat dann gearbeitet. Und in der Zeit hat er mich dann halt irgendwie ruhig gestellt mit Comics und so. Und dann habe ich immer wieder Comics gelesen, Faszination von Kind auf. Dann irgendwann mit 16, 17 fängt man an, Erwachsenen-Comics zu lesen. Dann franco-belgische Intellektuellen, sonst die Sachen. Zum Glück bin ich dann Mitte 20er wieder auf Superhelden-Comics gekommen. Und finde es einfach ein tolles Medium. Also jetzt auch außerhalb Deutschlands, also in Frankreich, Japan, ist total etabliert. Also Geschäftsleute in Japan sitzen auf dem Weg zur Arbeit mit Comics in der U-Bahn und so. Das ist überhaupt kein Dings. Oder in Frankreich bekommen Comic-Künstler von Sarkozy, weiß ich nicht, aber Giscard d'Estaing hat noch Preise vergeben selber. Ich weiß nicht, wie das Bundesverdienstkreuz in Frankreich heißt irgendwie, aber verliehen. Ja, also das ist eine richtige Kunst. Von nur in Deutschland ist es halt irgendwie Kinderkram, Kinderscheiß. Da wollte ich mich für einsetzen, habe einen Verlag gemacht. Die Comics sind jetzt so klein in Deutschland und mir wurde dann immer hämisch.
Hast du es denn geschafft, diesen Markt zu erweitern?
Nee, gar nicht. Im Gegenteil, ich habe wahnsinnig viel Geld verloren. Ich habe deutsche Künstler gefördert. Mann. Ein Comic lief sehr gut und 500 weitere, die ich rausgebracht habe, haben das Geld einfach aufgefressen. Und dann haben alle gesagt, ja, du mit deiner, das ist doch nur so ein Steuerabschreibungsprojekt für dich. Und die Leute mochten das dann halt nicht. Ja, es war auch gemein. Es war echt gemein. Eine kleine Szene, die dann nicht mochte, dass da so ein Rockmusiker aus dem Olymp zu ihnen runtersteigt. Aber war das mein Anliegen, war einfach die...
Und du hast selbst auch geschrieben, geschrieben, du hast selbst einen...
Naja, die Vorworte habe ich geschrieben, ja. Ein, zwei Geschichten habe ich geschrieben. Mann. Da habe ich mich auch auf Terrain begeben, wo ich dann gleich von Kritikern verrissen, das hat er nicht drauf und so, naja, egal. Aber ich habe nach 10 Jahren den Verlag dann zugemacht, weil es einfach dann irgendwann unvernünftig
aber
war.
Aber schweren Herzens. Klingt so
schweren Herzens, das stimmt so. Aber es war dann auch, also irgendwann hatte meine Steuerberaterin dann auch gesagt, also irgendwann legt dir die Steuer das als Liebhaberei aus und dann kannst du es nicht mehr absetzen.
Okay, dann reden wir doch über Fußball.
Ja, so. Müssen wir jetzt gar nicht.
St. Pauli, doch, ich möchte mit dir.
Ja, der FC St. Pauli. Also,
ich bin großer Fan von Corny Littmann.
Corny Littmann, ja. Ja, ich bin auch Fan von Fußball ihm. Ich bin auch einer, der ihn auch öffentlich durchaus verteidigt, weil er ja sehr umstritten auch teilweise ist am Millerntor. Und ich finde, das ist der beste Präsident, den wir seit ich Fan bin, seit 97, Dauerkarteninhaber, der beste Präsident.
Du verpasst wirklich kein Spiel?
Nein,
kein
doch, ich verpasse wahnsinnig viele Spiele. So, also natürlich, weil ich viel unterwegs bin und sowas, aber ich versuche so viel wie möglich zu sehen.
Komm, du legst doch deinen Tourplan bestimmt nach den St. Pauli-Spielen.
Nee, so, also so extrem ist nicht, zumal man es ja auch nicht weiß. Weißt du, ich kriegst ja dann immer so ein Zweitligaspielplan, da weißt du ja 4 Wochen vorher immer noch nicht, an welchem Tag der 3 möglichen Tage jetzt deine Mannschaft spielt.
Und wenn du jetzt so eine Dauerkarte auf Lebzeiten hast, was hast du dann davon für Vorteile? Sitzt du im Trockenen auf so einem Ledersitz oder stehst du in der Fankurve?
Nee, ich sitze in einer Plastikschale, ich sitze, okay, aha. Ja, sitzen ist für den Arsch, nennen meine alten Kumpels aus der Meckerecke, die da noch stehen und so, aber ich finde, seit dem Bayern-Spiel damals, Frankfurter können es mir nachfühlen, jetzt aktuell, bei mir ist es immer noch frisch, ich finde sogar, das kann ich jetzt mal sagen, das ist eine Angeberei, ich habe sogar als es dem Verein wirklich finanziell schlecht ging, habe ich ihn in vielen Sachen unterstützt. Wir haben Dauerkarten verkauft und gespendet und sonst viel. Und ich habe bei einer Versteigerung den Fußball ersteigert, mit dem wir damals gegen Bayern gewonnen haben. Der steht,
das finde ich noch besser als deine Comicsammlung.
Der eigentlich. Steht bei mir zu Hause. Da haben allerdings nur St. Pauli-Spieler unterschrieben. Da gibt es keinen Kahn. Und
haben Sie dir aber vorher nicht gesagt, was hast du bezahlt dafür?
Das sage ich nicht, aber das war schon viel Geld. Ich war der höchste Einzelspender dadurch. Wieso? Das war relativ viel Geld. Da steht jetzt so ein schlaffes Teil Leder mit so ein paar Unterschriften. Naja, Fakt ist, dass wir auf jeden
spenden,
Fall...
Der Hall of Fame.
Diesen Kackball werde ich nie spenden, meine Liebe. Höchstens in meinem Testament werde ich sagen, okay, diesen Ball darf haben XY, aber auf gar keinen Fall kriegt diesen Ball irgendjemand.
Okay.
Weiß ich nicht, wenn davon...
Verblassen die Unterschriften eigentlich auf so einem Lederball, ähnlich wie beim Polaroid-Foto?
Da ist ja nichts imprägniert. Ich habe das gegen ganz unglamourös habe ich das Ding gekriegt. Keine Urkunde, kein gar nichts. Und so
geht das, aber du musst...
Dann hat der Conny Littmann gesagt, wenn du willst, dann können wir dich dann ganz noch ins Stadion, dann können wir das offiziell übergeben. Ich sage, nee, will ich nicht.
Bitte nicht.
Ich möchte das nicht. Na, denn halt nicht. Mir auch egal. Ja, danke. So. Nee, ich finde Conny Littmann auch super. Und also wir sind jetzt hier auch nicht in der Kicker-Sendung.
Nein, natürlich nicht. Aber wenn der Fußballprofi Marcel Igner bei dir schon mitspielt, ja, auf deinem Soloalbum, dann hast du da doch auch schon wieder den Bogen
geschlagen. Ja, das war natürlich mir echt ein Anliegen und ich fand das so...
Schlagzeuger, ne?
Auch abfangen.
Oder was ist der? Ja,
der spielt Schlagzeug, Hobby-Schlagzeuger und die Anzeichen verdichten sich, dass wir einen kleinen Auftritt hinkriegen, dass er wenigstens 1, 2 Songs mit mir mal live spielt.
Gestern noch einer der Hauptacts bei HR3 at 9, Bela B. und die HR Big Band. Jetzt sitzt er gleich am Millerntor in seiner Plastikschale und sieht das Spiel St. Pauli gegen Rostock und er ist heute mein Gast des Tages. Du hast nicht nur St. Pauli-Profi Marcel Igner auf deiner letzten Platte, sondern auch die Schauspielerin und Ehefrau von Roman Polanski, Emmanuelle Seigner. Außerdem hast du schon mit Lee Hazelwood gesungen und unter anderem Quentin Tarantino getroffen. Gibt's noch jemanden, mit dem du unbedingt gerne nochmal zusammenarbeiten würdest?
Die Frage, das wird dich überraschen, wird mir sehr häufig gestellt, weiß ich jetzt gar nicht so. Also Chris Bedding, also jetzt bei meiner Platte gab es dann plötzlich den Moment, ich sage, jetzt könnte ich mal Chris Bedding fragen. Das ist so ein Gitarrist, den ich so, da hatte ich noch ein Kinderzimmer und Bilder von ihm an der Wand. Viele werden ihn nicht kennen, aber das spielt sie von Ryan Ferry, hat bei Roxy Music gespielt und ist einer der besten Studio-Gitarristen der Welt. Und seine Soloplatten sind großartig, er hat den Gitarrensound der Sex Pistols mit kreiert. Und so, und den hatte ich halt eingeladen. Das war ein Traum. Da war ich wirklich so wahnsinnig aufgeregt. Eigentlich noch mehr. Obwohl, bei Lee Hazelwood war ich wirklich unglaublich aufgeregt. Und bei Emmanuelle war ich auch total aufgeregt. Eigentlich bin ich immer aufgeregt.
Ist die so hübsch, wie man denkt?
Oh, die ist wahnsinnig hübsch. Ah. Die ist viel hübscher als im Film noch. Aha. Also du denkst so...
Noch hübscher als...
Ja, die hat so eine Jugendlichkeit. Die in dem Film spielt sie eigentlich immer eher so Frauen, ne?
Ja,
so
sehr
Diven. So Diven, genau. Mhm. So. Und dann kommt, so wie ich sie erlebt habe, noch was Mädchenhaftes dazu, was man jetzt in den Filmen, die ich kenne, außer in ihrem ersten, wo sie ihren Ehemann kennengelernt hat, da war sie aber auch noch ein richtiges Mädchen. Ansonsten gar nicht so, was sie gar nicht so ausstrahlt und... Naja.
Wir senden ja die Sendung am Sonntag. Ne? Mhm. Oft fragen wir mal, gibt es so Sonntagsrituale? Kann ich mir bei dir eigentlich nicht vorstellen, aber ich frage dich trotzdem.
Naja, früher, Sonntagsritual war natürlich ganz profan ausschlafen. Ja? Und
wichtig für dich
als Mensch. Ich bin ja noch ein Kind des 5-Programme-Fernsehens. Als Berliner hatten wir noch die beiden Ostprogramme. Das heißt, die Auswahl der Fernsehprogramme war nicht so wahnsinnig groß. Und dann gab es aber immer, auf einem der 3 Programme gab es einen Heimatfilm. Das konnte man sich dann wirklich Sonntag irgendwie, also ich, das war eine ganz seltsame Form von Romantik. Ja, der Punkrocker, wild gefärbte Haare, tätowiert und liegt dann da mit seiner Freundin im Bett und bestellt sich eine Pizza und guckt sich einen Heimatfilm an. So,
komm, also, das kann nicht sein.
Das war,
zerstör das nicht. Lass dieses Bild, kriege ich nie wieder aus meinem Kopf. Bitte,
es
sag,
ist wirklich,
dass das
ist wirklich großartig. Und so, also, wirklich,
sag, dass du noch so fiese Socken trägst, wenn du da die Pizza isst.
Nee, Socken natürlich nicht.
Nein, natürlich nicht.
Also nicht, wenn die Freundin dabei ist.
Nein, natürlich
nicht. Wenn sie nicht dabei ist, dann
Roman
Polanski
trägt übrigens weiße Socken. So viel zu seiner sexy Frau und dann der Ehemann mit diesen Socken. Das fand ich irgendwie enttäuschend, weil ich seine Filme auch mag. Aber egal.
Ich habe ihn kennengelernt. Ich war erst dann zum Merzel-Konzert gekommen, weil sie ihn nicht konnte, weil sie so busy ist. Und dann kommt er zum Merzel-Konzert. War ein echt beeindruckender Mensch. Ich stand dann da so und denke so, steht da jetzt Roman Polanski? Ist es so, als würde man Alfred Hitchcock treffen oder
cool,
so.
Ne?
Wahnsinnig seltsam. Ja. So.
Dein Leben voller Überraschung. Aber der Sonntag ist jetzt ja auch
nachdem ich ihn getroffen habe, bin ich dann, das war in Montreux, als wir am Jazzfest gespielt haben, bin ich dann ins Hotel gegangen und gesagt, was ist denn los? Und dann stehe ich so vom Fahrstuhl und will so dem Typen neben mir sagen, ich habe gerade Roman Polanski getroffen und guck so, und da steht da Alice Cooper. Und dann sage ich so, hello, I'm Bela, I'm playing tonight with you, hello. Und der, yeah, I'm Alice Cooper, nice to meet you. Und so, und dann, oh, ist ernsthaft jetzt. Und das ist mein Leben, ja. Schrecklich.
Schön.
Furchtbar.
Schön, schrecklich schön. Ja. Über Familie sprichst du nicht, ne?
Nee.
Warum nicht?
Und warum nicht? Weil, das kannst du sicher nachvollziehen, das ist eines der schützenswertesten Sachen. Also Familie, Privatleben macht ja auch nicht so einen Sinn. Als Künstler gehst du ja mit Sachen an die Öffentlichkeit, wo du möchtest, dass die Öffentlichkeit teilhat. Und das, was ich an Privatem rauslasse, das ist in meinen Songs. Also das, was aus meinem Privatleben halt mich als Künstler beeinflusst, das kriegen ja auch alle Leute mit. So, also das, mich interessiert die private Situation von Heidi Klum gar nicht. Also ich fühle mich ehrlich gesagt sogar belästigt darüber, dass ich so viel darüber weiß von den beiden und ihren Kindern und sowas. Und ich finde das...
Aber es zwingt dich ja auch keiner, das zu lesen.
Nee, jetzt sitzt doch einfach mal eine halbe Stunde beim Zahnarzt und versuch, Brad Pitt und Angelina Jolie zu ignorieren. Das
du
geht
hast
nicht.
Doch deine Comics, die kannst du doch lesen, oder? Ja,
die nehme ich mit zum Zahnarzt. Du sitzt da denke ich nicht. Da sitzt du denn da und da liegen da 80 Zeitungen und auf 80 Zeitungen sind Brangelina drauf. Und du denkst, ich will das nicht.
Deswegen geht es jetzt mit ihrer Karriere angeblich auch bergab.
Ja, das siehst du, angeblich.
Auch, gestern
so.
Beim Zahnarzt, da stand es auch.
Ja, oder? Ist doch furchtbar. Die beiden tun mir aber furchtbar
leid. Nee, jetzt mal kein Mitleid für die beiden. Haben selber schon, wenn du die Tür aufmachst, musst du auch wissen, was da noch reinkommt.
Ja,
das,
ja, aber machen die? Naja, ist auch egal. Ja, letztendlich ist es eigentlich egal. Also weil
egal, wir wollen mit den beiden nicht unser Gespräch beenden. Es war sehr schön mit dir, Bela B.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch. Danke dir.
Bis dann, Bärbel.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.